Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer neuesten Ausgabe der Nummer 188 des Computer Club 2.
Ich begrüße auch alle, und diesmal mache ich es mal andersrum. Ich möchte aber nicht als unfreundlich erscheinen. Ich begrüße erstmal die Zuhörer und dann die Zuhörerin. Sonst mache ich es immer umgekehrt. Nächstes Mal mache ich es auch wieder umgekehrt. So, was haben wir alles in der Sendung? Es geht also zum einen geht es um eine Datenerhebung außer Kontrolle. Das ist ein schönes, heißes Thema. Und dann haben wir
Heinz Schmitz in der Sendung, der uns auch wieder ein schönes, heißes Thema präsentieren wird. Aber da kommen wir später dazu. Als erstes möchte ich am Telefon Herrn Professor Clemens Böhm, der von der Uni Karlsruhe, begrüßen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Guten Tag. Sie sind von Haus aus Informatiker.
Das ist richtig.
So, und zur Informatik gehört irgendwo auch die Datenerhebung. Datenerhebung ist ja früher mal ohne EDV gewesen, heute aber als solches gar nicht denkbar. Und ich habe etwas provokativ den Titel genommen, der von Ihrer Pressestelle vorgegeben wurde, Datenerhebung außer Kontrolle. Was ist damit gemeint?
Naja, der Gesetzgeber macht ja gewisse Vorschriften, wie die Erfassung von personenbezogenen Daten abzulaufen hat. Und das betrifft beispielsweise auch die Interaktion mit Dienstanbietern im Internet. Und wir haben einfach mal geschaut, wie es denn so aussieht, ob jetzt eben Dienstanbieter im Internet die gesetzlichen Vorschriften einhalten und in welchem Umfang sie das tun und welche Vorschriften da eben besonders stark beachtet oder vielleicht weniger stark beachtet werden und so weiter.
Das Wir, was Sie eben benutzt haben, das bezieht sich nur auf einen Kollegen, der mittlerweile von Karlsruhe nach Regensburg gegangen ist und dort an der Universität in Regensburg mit Ihnen zusammen jetzt so eine Art Studie erhoben hat.
Das stimmt nur zum Teil. Es sind natürlich auch Mitarbeiter an dem Projekt beteiligt gewesen. Also zum einen gab es Studenten, die jetzt in Form von Studienarbeiten Untersuchungen vorgenommen haben, die jetzt in die Studie eingeflossen sind. Es gibt Mitarbeiter, die jetzt promovieren wollen und ein Thema haben, das mit der Studie zusammenhängt. Es gibt einen Teilprojektleiter, den Herrn Dr. Buchmann, der an meinem Lehrstuhl ist und der sich auch damit beschäftigt hat.
Denn wenn Sie 100 Diensteanbieter im Internet ausgeforscht haben, dann kann man das wahrscheinlich gar nicht mehr so ganz alleine machen. Da braucht man schon Hilfe. Was ist denn jetzt dabei herausgekommen?
Naja, es ist dabei herausgekommen, also die Studie, ich sollte vielleicht vorwegschicken, die Studie ist Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres entstanden. Und wir haben, wie gesagt, 100 Dienstanbieter ausgewählt. Das sind zum Teil Newsportale, das sind zum Teil Portale, wo man was kaufen kann. Es waren auch die Webseiten von Parteien und so weiter. Und herausgekommen ist, dass von den 100 Anbietern bei 95 Anbietern eigentlich aus rein rechtlicher Sicht was zu bemängeln war.
Was ist denn in der Hauptsache zu bemängeln?
In der Hauptsache zu bemängeln?
Ist es einfach so, dass Daten gespeichert werden, die nicht gespeichert werden dürfen?
Das ist es im Prinzip. Oder es wird auch eben, obwohl man eben dazu verpflichtet ist, nicht korrekt Auskunft darüber gegeben, welche Daten gespeichert werden. Und manche dieser Versäumnisse kann man halt mit einfachen technischen Mitteln erkennen.
Wie sieht's denn mit den Löschen aus?
Mit dem Löschen, das ist ja so eine ganz delikate Geschichte. Also man ist ja, es ist ja so, dass man als Nutzer die Möglichkeit hat, dass personenbezogene Daten über einen selbst wieder gelöscht werden. Ja. Und man kann also an Dienstanbieter herantreten und darum bitten, dass das eben geschieht. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben da so ein paar, ich sag mal, künstliche Identitäten generiert, die wir bei dem Dienstanbieter registriert haben. Allein zu dem Zweck, um dann eben zu testen, ob dann Auskunft korrekt gegeben wird über die Daten, die da eben gesammelt wurden und um zu testen, ob jetzt auch wirklich gelöscht wird, wenn man das wünscht. Und da kamen ja schon zum Teil krasse Antworten, also von wegen, ja, wir kennen sie gar nicht, sind gar nicht bei uns gespeichert oder ja, wir würden gerne, aber wir wissen nicht, wie es geht.
Ja. Also sagen Sie, diese Datenschutzerklärungen, die ja Voraussetzung sind, wenn man im Internet tätig ist, sind die...
Wenn es um personenbezogene Daten geht, also
ja,
wenn sie nicht sammeln.
Sind die denn korrekt oder sind das auch teilweise eigene Erfindungen?
Sie meinen, dass da irgendwas steht, was nicht mit den Tatsachen übereinstimmt?
Ja, oder sind die vollständig oder nicht?
Das gab es durchaus. Ja gut, man kann natürlich, also ich sollte vielleicht vorweg schicken, wir haben natürlich nur einen speziellen Aspekt des Datenschutzes untersucht, nämlich die Interaktion mit Dienstanbietern im Web. Und wir haben das auch nur in einer speziellen Weise gemacht, nämlich wir haben nur nach den, soll man sagen, Verstößen gegen die rechtlichen Vorgaben gesucht, die sich auch von dem Außenstehenden erkennen lassen.
Mhm. Dieses erkennen lassen, wie geht das? Normalerweise muss ja derjenige, der diese Daten erhebt, auch darüber Auskunft geben, welche Daten erhoben werden. Meinen Sie das, dass man das gar nicht erkennen kann?
Naja, ein paar Sachen kann man ja schon erkennen. Also zum Beispiel jetzt diesen Punkt, den ich eben angemerkt hatte. Also wenn man jetzt sich selbst registriert und darüber ordentlich Buch führt und dann nach 3 Wochen auf den Dienstanbieter wieder zugeht und sagt, ich möchte gerne, dass ihr mir Auskunft darüber gebt, welche Daten über mich eben gesammelt wurden. Und der Dienstanbieter reagiert in der Weise, wie ich das eben gesagt habe, so nach dem Motto, ich kann's nicht oder Sie sind gar nicht bei uns registriert, Sie haben sich nie bei uns registriert, dann, naja, würde ich schon sagen, dass das eine relativ klare Form des Erkennens ist.
Ja, das ist so. Ich lese in der Pressemitteilung zum Beispiel auch, dass gewisse Teile dieser Technik im Verborgenen arbeitet, dass also zum Beispiel Cookies benutzt werden und derjenige, der diese Cookies benutzt, darüber gar keine Auskunft gibt, warum er die braucht und was er damit macht. Muss man das?
Das muss man in bestimmten Fällen schon, ja.
Und welche Konsequenzen folgen eigentlich daraus? Was passiert, wenn ich gar keine Cookies zulasse? Muss ich denn dann eigentlich von diesem Anbieter im Internet dennoch bedient werden, sage ich mal?
Naja, das ist ja jetzt die technische Seite, wenn Sie jetzt keine Cookies zulassen. Es geht eher bei der Untersuchung auch um das Rechtliche. Ich meine, wenn Ihnen jemand sagt, wir speichern keine personenbezogenen Daten oder wir verwenden nur Session-Cookies, aber dann die Cookies dann doch permanent gemacht wurden bis ins Jahr 2099 oder so, was durchaus in einem Fall vorgekommen ist, dann würde ich das schon als, ich würde mal sagen, unanständig bezeichnen.
Mhm. Hatten Sie die Möglichkeit, irgendwie herauszubekommen, was mit diesen Cookies gespeichert wird?
Naja, es reicht ja eigentlich für den Zweck unserer Studie festzustellen, dass diese Cookies überhaupt eben angelegt wurden und beispielsweise in der Datenschutzerklärung entweder dazu gar nichts steht oder eben falsche Angaben gemacht werden. Also auf der Ebene haben wir das untersucht.
Gibt es
was jetzt die einzelnen Dienstanbieter damit machen, das lässt sich schwer verallgemeinern, weil wir relativ breit die Dienstanbieter ausgesucht haben. Mhm. Wir haben uns also nicht auf irgendeine Branche beschränkt oder so.
Gibt es denn auch Fälle, auf die Sie gestoßen sind, wo man gar nicht die Zustimmung zu der Erhebung der Daten geben konnte oder musste?
Ganz gefehlt war wahrscheinlich doch eher die Ausnahme. Also so, ich weiß jetzt nicht mehr im Einzelnen, was bei jedem Dienstanbieter so der Fall war. Aber es war halt schon so, dass die, ich sag mal, Häufigkeit der Verstöße mit der, soll man sagen, Komplexität des Anliegens so ein bisschen zugenommen hat. Also eben diese Möglichkeit, dass die personenbezogenen Daten wieder gelöscht werden, das gab es jetzt nicht allzu oft. Oder dass da eben mit den Cookies nicht so ganz genau gesagt wurde, was jetzt da eben tatsächlich die Sache ist. Das ist auch relativ häufig passiert.
Hat die Studie eigentlich Konsequenzen für die Anbieter? Werden die da angeschrieben, hallo, ihr macht was falsch oder sowas?
Also es hat natürlich insofern Konsequenzen, dass wir beispielsweise jetzt dieses Interview führen.
Ja.
Also wir haben viele andere wissenschaftliche Ergebnisse, die nicht von den Medien so stark nachgefragt werden, wie jetzt diese Geschichte hier.
Mhm.
Und das ist natürlich schon etwas, worüber wir uns, ich würde schon sagen, in gewisser Weise freuen, also dass unsere Forschungsergebnisse eben beachtet werden. Das ist das Erste.
Mhm.
Das Zweite ist, wir sind mit unserer wissenschaftlichen Arbeit ja auch noch nicht am Ende, also auch speziell mit diesem Projekt nicht.
Mhm.
Wir überlegen uns natürlich, was bedeutet das und was kann man denn beispielsweise machen, um die Situation eventuell zu entschärfen, zu einer Verbesserung beizutragen und so weiter.
Mhm.
Also unser Anliegen war jetzt auch nicht, einzelne Dienstanbieter irgendwie in die Zange zu nehmen und speziell zu sagen, hier der ist jetzt aber einer, den kennt ihr doch alle, der gegen die Datenschutzvorgaben verstößt. Unser Ziel war es, eben herauszufinden, in aggregierter Form, wie ausgeprägt sind bestimmte Verstöße.
Wenn ich die Arbeit genauer durchschaue, lese ich dann da etwas? dass der eine ABC und der andere DEF heißt?
Wir hatten es ursprünglich, statt ABC hatten wir die Namen drin, aber wir sind jetzt nur ein kleiner Lehrstuhl an der Hochschule und möchten uns eigentlich, freuen uns zwar über Post, aber nicht vom Anwalt, deswegen hat sich das hat sich das jetzt so ergeben, dass wir die Namen wieder rausgenommen haben. Es ist auch so, vielleicht, also wir haben zwar diese 100 Anbieter und 100 Anbieter betrachtet, und das auch sehr schematisch und sehr seriös, aber das ist halt jeweils immer nur eine Momentaufnahme.
Ja, ja. Sind Sie auf Fälle gestoßen, bei denen Daten auch weitergegeben wurden, obwohl es nicht gestattet ist, ohne Zustimmung?
Das lässt sich natürlich für jemanden jetzt als Außenstehenden sehr, sehr schwer nachvollziehen. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben uns natürlich unter unserer Identität registriert, also unter dieser künstlichen Identität registriert. Und ein nächster Schritt wäre halt mal, das ein bisschen weiterzuentwickeln und zu verfeinern und zu schauen, was wir denn da beispielsweise für E-Mails bekommen und was wir da für Post bekommen.
Macht auf jeden Fall so einen Eindruck, als sollte man das fortführen. Vielleicht nimmt man dann noch mal 1000 Internetadressen.
Also das ist eigentlich, wie soll ich sagen, aus wissenschaftlicher Sicht nicht unbedingt das, was wir uns jetzt als nächsten Schritt vorstellen. Also vielleicht mal ganz kurz, wenn ich das kurz sagen darf. Uns interessiert tatsächlich, was kann man denn jetzt tun? Ja. Und eine Sache, an der wir arbeiten, ist Technik, wo eben Internetnutzer über Datenschutzverstöße berichten können. Also dieses Web 2.0 und so weiter ist ja zurzeit in aller Munde. Und wir arbeiten eben an der Weiterentwicklung dieser Technik speziell für das Erkennen und Darstellen von Datenschutzverstößen.
Ja. Reichen denn unsere Bestimmungen, Vorschriften, Gesetze aus Ihrer Meinung nach oder ist auch da Handlungsbedarf gegeben?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich bin, wie Sie schon vorhin gesagt hatten, ich bin Informatiker, ich bin nicht Jurist. Und wir haben auch das hatte ich vorhin schon angedeutet, nur einen relativ speziellen Aspekt untersucht. Und der wichtigste Schluss, den ich eigentlich aus der Studie ziehe, ist, dass es doch eigentlich dringender wäre, sich um die Einhaltung bestehender Gesetze zu kümmern, als jetzt über neue weiterführende Gesetze nachzudenken, wenn man aber das Vollzugsdefizit schon bei den bestehenden Gesetzen hat.
Ja. Ja,
also wenn Sie jetzt auf dem Fahrrad nicht das Gleichgewicht halten können, dann melden Sie sich auch nicht zum Motorradführerschein an.
Ja. Gut, ein gutes Beispiel. Alles klar. Schönen Dank für diese Information, Herr Professor. Und wenn Sie weitere Erkenntnisse haben, wir sind daran interessiert, auch unsere Zuhörer daran teilnehmen zu lassen.
Ja, ich bin auch sehr interessiert daran, Ihren Zuhörern da wieder in Zukunft mal einen Einblick zu geben.
Das ist kein
Problem.
Danke.
Ja, wieder.
Ja, wiederhören.
Also, Heinz Schmitz ist wieder im Studio. Schönen guten Tag, Heinz.
Hallo.
Du hast da was mitgebracht, für das gibt's kein deutsches Wort. Ich habe mal versucht, das zu übersetzen. Das ist also eine Rückvervielfältigung.
Ja, der englische Begriff ist Deduplication. Es geht darum, dass auf Platten viel zu viel Müll rumliegt.
Das ist wohl wahr, auf meinen auch.
Schallplatten. Oder Platten.
Auf den Festplatten im Rechner, ja.
Es ist ja eigentlich immer so, ich kenne das zum Beispiel. Wenn ich, bei mir entsteht das so, ich komme neue Rechner oder neue Platten sowas und kopiere dann nur einen Teil der Daten oder hänge die als zweite Platte rein und kopiere nur die wichtigen, aktuellen Sachen. Aber den Rest möchte ich nicht wegwerfen, der bleibt da. Mhm. Jetzt brauche ich irgendwann mal einen Teil des Restes, also kopiere ich es mir irgendwo rüber auf das neue System oder wie auch immer. So, und dann lösche ich das alte aber nicht, weil ich ja nur gar nicht weiß, das neue, wenn ich es gebraucht habe, lösche ich es vielleicht da oder sonst. Und so habe ich manche Sachen, da habe ich letztens mal gezählt, über 20 Mal auf der Platte.
Der Mensch ist Sammler und Jäger.
So, und ich habe mir schon oft überlegt, Mensch, wie kriege ich denn diesen Quatsch wieder weg? Wenn ich es einmal hätte, dann wäre es ja gut.
Also es gibt, gerade im Open-Source-Umfeld, gibt es eine Reihe von Programmen, die doppelte Dateien aufspürt.
Toll.
Je nach Verfahren suchen die einfach nur nach dem Dateinamen und nach Änderungsdatum. Richtig gute Programme suchen auch die Inhalte, ob die identisch sind und sagen dann, okay, die Dateien, Listen auf, die Dateien hast du doppelt, die kannst du einfach problemlos löschen.
Wie heißen die Programme? Die
das ist AntiTwin, AllDub, Dupe Guru, Acute Finder, Dupe Detector, FileDub. Und
Open,
so weiter.
Wir schreiben,
das sind in der Regel Open Source Programme oder Gratis Programme. Mhm. Wir machen eine Liste dafür auf die Webseite.
Bitte? Gibt ihr auch als Mobile Applications?
Das ist mir nicht bekannt.
Ja, würde nicht den großen Sinn machen, weil auf dem USB-Stick nicht so viel drauf sein kann.
nicht so viel drauf sein sollte, ja. Also es gibt da Lösungen, die eben frei sind, die man für einen Privateinsatz durchaus einsetzen kann oder in Firmen einsetzen kann.
Aber jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, so wie ich das bisher immer gesagt habe, ist ja ziemlich wurscht, da hänge ich eben noch eine Terabyte-Platte dazu und fertig. Aber
freuen sich die Plattenhersteller.
Ja, aber die Platten halten ja auch nicht ewig. Ja. Eine leere Platte hält ja nun genauso lange wie eine volle Platte, wenn ich sie laufen lasse. Und was für ein Sinn ist denn dahinter, dass man jetzt wirklich so eine Deduplication durchführt?
Ja, jetzt schauen wir mal den professionellen Bereich. Da kommt das denn schon sehr häufiger vor. Und gerade in der virtuellen Umfeld kommt das sehr oft vor. Eine virtuelle Maschine wird angelegt. Man sagt dann, okay, du bist 10 Gigabyte groß. Und dann fängt man an zu installieren, hat dann erstmal ein Betriebssystem drauf, 1 Gigabyte, hat ein paar Daten drauf, noch ein paar Gigabyte. Und der Rest ist leer. Da ist einfach nichts drauf, weil der ja erstmal nur Platz geschaffen für die Zukunft. Und dann hat man 100 virtuelle Maschinen auf einer Platte. Das heißt, die Platte ist wahrscheinlich nur zu 10% genutzt. Mhm. Der Rest kann weg. Und da gibt es jetzt verschiedene Strategien, das zu machen. Das Einfachste ist mal beim Backup zum Beispiel. Wenn man ein Backup einer solchen Platte fährt, braucht man sich diese leeren Blocks nicht. Da gibt es eine Software von Symantec, in dem Falle war die ich mir angesehen habe. Die beim Sichern werden die Daten verglichen, da werden die blockweise verglichen und wenn der gleiche Blockinhalt schon mal da war, brauche ich den ja nicht nochmal zu übertragen, sondern bloß einen Verweis darauf, einen Link darauf. Mhm. Und so wird dann einfach beim Übertragen der Sicherheitsdatenbestand ist dann ungefähr um 60-70% geschrumpft. Das hängt ein bisschen von den Ursprungsdaten ab, die man hat.
Das heißt, dass ich immer noch über meine alten Wege, die ich im Kopf habe, an die Daten herankomme, obwohl sie gar nicht mehr da stehen. Das macht Sinn, ja.
Das wäre jetzt einfach mal nur der Backup-Prozess. Beim Rückspielen werden die dann wieder aufgelöst. Die Lösung von NetApp geht einen Schritt weiter. Sie arbeitet im Prinzip auf dem Live-System. Es werden zunächst mal die Daten alle gespeichert, so wie sie reinkommen als Datei. Und dann gibt es irgendwann mal am Tag einen Lauf, einen Analyselauf. Und da werden dann auch die Files untersucht, welche Blocks gibt's denn? Sind doppelt. Diese Datenblocks werden dann abgespeichert und wenn der doppelt ist, wird dann auch nur ein Link darauf hin. Das heißt, dann ist eine Datei nicht mehr ein Datenblock, sondern nur noch eine Sammlung von Links, von Verweisen auf irgendwelche Datenblöcke, die da stehen. Wenn jetzt dadurch sind gerade bei leeren Blocks, also hier bei den virtuellen Maschinen, wo so große Überhänge sind, der braucht ja nicht einfach tausendmal da zu sein, der ist dann vielleicht nur ein einziges Mal da und ist dann nur ein ganz kleiner 4K-Block oder sowas.
Zu deinen tausendmal. Ich habe da gelesen, dass der Analyst Josh Grischer davon ausgeht, dass das Verhältnis 1:8 ist. Das heißt also nur, dass irgendwo ein Achtel, also 12,5% tatsächlich Nutzdaten sind und der Rest, das sind einfach Kopien davon. Ja. Halte ich fast für unglaublich.
Die NetApp garantieren einen Speicherplatz Einsparung von 50% und haben in besten Fällen, also bei sehr vielen virtuellen Maschinen, 80% Plattenplatz eingespart.
Wahnsinn.
Ja, gut.
Ja, gut. Das geht aber nur auf einem Rechner oder kann ich meinen zweiten Rechner auch
nein,
noch damit verquicken?
Nein, das sind SANs. Das sind also, NAS, das sind also Speichersysteme, die im Netz stehen und über die man über Netz rankommt. Und die Intelligenz ist auch auf dem Speichersystem. Gut. Die läuft denn da, also man lässt einmal am Tag die Analyse laufen, Datenblocks, die nicht mehr gebraucht werden, werden weggeschmissen und alles andere liegt dann nur noch in Linklisten.
Und lokal gibt es das gar nicht für den Rechner jetzt selbst?
Das ist noch nicht da, weil es ziemlich viel Rechenleistung brauchte. Mhm. Vielleicht kommt das mal auf kleine SANs auch mal. Dann gibt es noch eine Lösung, das ist an sich die cleverste zurzeit, die machen das Ganze real-time. Das ist Data Domain, die sind jetzt von EMC gekauft worden. Da gab es ein Wettrennen zwischen NetApp und EMC. Die einen hatten eben nachher mehr Geld in der Kasse und konnten die ihn kaufen. Die machen das online, so wie die Daten reinlaufen. Das ist also auch ein NAS oder ein SAN, der im Netz steht. Und wenn Daten reinkommen, werden die direkt in Blöcke zerteilt. Und darüber wird eine Quersumme gebildet, ein Hashcode gebildet. Dann haben die ein relativ großes Memory, in dem alle Hashcodes, die schon mal haben, drinstehen. Und diese Hashcodes repräsentieren dann wieder einen Datenblock, der irgendwo steht. So, wenn jetzt Daten reinkommen, wird geguckt, haben wir den Hashcode schon in der Liste drin? Oh ja, wunderbar. Also braucht man ja bloß einen Link auf den Datenblock zu machen. Ist er noch nicht da, wird dieser Datenblock neu angelegt und der Hashcode kommt in die Tabelle rein als neuer Hashcode. Wenn einer denn gar nicht mehr gebraucht wird, wird er auch alles, und das alles real-time, wird er automatisch gelöscht und damit auch der Datenblock gelöscht. und man hat den Plattenplatz wieder frei. Das ist zwar die teuerste Lösung, aber das ist wirklich ist beeindruckend, wenn man das sieht. Und die hängen auch zwischen 20% und 80% Plattenplatzersparnis, was natürlich sehr, sehr, sehr viel ist. Und man muss dabei sagen, die Geschwindigkeit nimmt dabei nicht ab. Das ist so stark die Rechenleistung in diesem Speichersystem dann, dass man das genau, als ob man das nicht komprimieren würde oder falsch komprimieren ist falsch, als ob man das nicht analysieren würde. Man hat einfach die gleiche Geschwindigkeit und hat nur einen Bruchteil des Speicherplatzes.
Zum Thema Komprimieren, diese Tools funktionieren ja mit komprimierten Daten nicht. Also man kann nur unkomprimierte Daten damit suchen und verwalten und bearbeiten, weil bei Komprimierung, je nachdem, mit welchem Verfahren man arbeitet, mit welcher Version immer der Datensatz anders aussieht.
Wenn natürlich die gleiche Datei zweimal mit dem gleichen Algorithmus komprimiert wurde, sind die wieder gleich und man kann sie dann auch über einen Hechcode wieder speichern. Also die Wahrscheinlichkeit ist aber geringer bei einem komprimierten Datei, dass sie doppelt gefunden werden. Außerdem ist ja bei den normalen Kompressionsverfahren diese leeren Blocks, nehmen ja auch keinen Platz weg, weil die einfach auch nur als Platzhalter da stehen. Da steht einfach nur, dass so und so viel K müsste irgendwas sein und da ist in Wirklichkeit kein Inhalt drin.
Aber wenn ich mir überlege, dass man tatsächlich vielleicht 80% der gespeicherten Daten wegwerfen kann, brauche ich weniger Platten, weniger Strom, weniger Klimaanlage, weniger Anschaffungskosten, weniger Wartung.
Weniger Platz.
Die ganze Backup läuft wesentlich schneller. Ja. Also es gibt immense Vorteile eigentlich.
Ja.
Ich will das auch für meinen Rechner haben und nicht nur für irgendwelche SANs oder so.
Ja, vielleicht solltest du erstmal anfangen, über deine ganzen Hunderten von Platten, die du hast, einfach mal ein File-Duplication-Programm laufen zu lassen, um zu schauen, welche Dateien du wegschmeißen kannst.
Gibt's
das wäre schon mal ein erster Schritt.
Als Open?
Ja, haben wir ja gesagt, als Open Source.
Das gibt es.
Ja. Die kann man sich einfach aus dem Internet laden und die funktionieren auch recht zuverlässig, wenn man sich dann wirklich von seinen Daten trennen will. Diese Verlinkung, also diese Hashcodes.
Aber ich trenne mich ja nicht. Ich trenne mich ja nur von den Kopien.
Ja. Es wäre schön, wenn man so einen Hashcode-Algorithmus auch für den Rechner hätte, sowas wie NetApp hat, dass man dann irgendwann eine Analyse drüber laufen kann. Man hat die Dateien denn zwar noch scheinbar an seinem Platz, aber in Wirklichkeit sind es dann nur Verweise drauf. Es wäre schön, wenn sowas mal kommt. Warten wir mal ab, hoffen wir, dass wir es irgendwann mal sehen werden auf dem Markt.
Ja, und wenn es dann soweit ist, dann lade ich dich ein zum Kaffee bei mir und dann kannst du die Sachen bei mir aufsetzen und ich habe plötzlich wieder Platz bis zum geht nicht mehr auf meinen Platten. Schönen Dank, Heinz.
Bitteschön.
Von Zeit zu Zeit, wenn man so im Internet surft und so mal links und rechts guckt, erscheinen dann doch einige Informationen, die man ausprobieren will. Und wenn man sie dann ausprobiert, findet man sie gut oder man findet sie schlecht. Letztens habe ich was gefunden, das finde ich ganz toll, weil es mich vielleicht ein bisschen von Google unabhängiger macht. Eine neue Suchmaschine. Das ist ein großes Wort heutzutage, eine neue Suchmaschine in die Welt zu setzen, denn Google hat das Maß aller Maße gesetzt und diese neue Suchmaschine heißt Cool.com. C-U-I-L.com. Cool soll so viel heißen wie Wissen auf Irisch, auf Altirisch, wie man lesen kann. Und Cool gibt sich ganz anders, stellt auch die Ergebnisse ganz anders dar, und zwar in Spaltenform. Man sollte das einfach mal ausprobieren, wenn es einem gefällt. Bei dem Ergebnis, Suchergebnis sind auch Bilder mit dabei. Und vor allen Dingen, was mir da besonders gut gefallen hat, das ist ganz einfach, dass man da drin bekennt, dass man keine Cookies setzt und auch keine privaten Daten erhebt. Und das geht alles mit so einem Finger nach Google rüber, denn die Macher von dieser Cool.com-Suchmaschine waren ehemalige Google-Mitarbeiter und zwar aus dem höheren Staff. Und die wissen, wie man suchen muss. Und sie behaupten auch jetzt, dass sie besser suchen, dass sie sehr viel mehr Webseiten durchsuchen und dass sie auch wenig gelesene Seiten mit einbeziehen in das Ranking. Ja, Wolfgang, gefällt dir das?
Ich habe mir das noch nicht angesehen, ich kann es nicht sagen.
Etwas, was keine Googles braucht? Keine Cookies braucht?
Ist mir ziemlich wurscht. Google bekommt von mir auch keine Cookies. Ich habe auch noch zwei Dinge. Das heißt, eigentlich ist es eine Meldung, die irgendwo miteinander fast zusammenhängt. Es gibt so eine Art Allianz von Firmen, die so langsam Microsoft angreifen. Dass Google das macht, das wissen wir ja schon seit einiger Zeit mit seinem Office-Paket im Internet, diesem Online-Paket. Microsoft will ja da bei der nächsten Ausgabe von Office auch darauf einsteigen und ebenfalls ein Office-Beiboot, nenne ich es mal, fürs Internet kostenlos dabei legen. Aber es gibt auch andere Sachen. Ob das mit diesem Office überhaupt funktioniert und wie das funktionieren wird, das weiß man nicht. Die Firma I4I hatte an Microsoft ein Patente verkauft oder verliehen oder wie auch immer man das sagt. Da ging es um die XML-Funktion in Microsoft Office. Und dann hat Microsoft gesagt, nee, das können wir allein, da brauchen wir euch nicht. Und hat aber wohl nach Meinung dieser Firma die Patente weiterverwendet. Daraufhin haben die einen Verkaufsstopp für Microsoft Office erwirkt. Jetzt wieder aufgehoben worden ist, und zwar die Office-Version 2010 und alles, was sich mit XML, DocX oder DocM verbindet. So, und Microsoft sollte außerdem noch 240 Millionen Dollar an Strafe zahlen. Aber mittlerweile hat das oberste Berufungsgericht für die Zeitdauer des Verfahrens den Verkaufsstopp wieder aufgehoben. Nächste Geschichte ist, dass IBM mit einem Paukenschlag kam. Ende September hat IBM verfügt, dass innerhalb von 10 Tagen Microsoft Office von allen Rechnern weltweit verschwinden müsse. Das sind 360.000 Mitarbeiter aufgefordert, innerhalb von 10 Tagen die ganzen Office-Pakete zu löschen und umzusteigen auf Symfony 1.3. Das ist dann auch eine Open-Source-Software, die Open Office letztendlich beinhaltet. Und Microsoft wird dort nicht mehr vertreten sein. Es ist auch von mir aus gesehen eine recht große Signalwirkung. Denn diese 90% Marktanteil, die Microsoft weltweit mit seinem Office-Paket hat, oder diese 19 Milliarden US-Dollar, die sie da vergangenes Jahr damit Umsatz gemacht haben, das ist ja schon eine Nummer. So, und jetzt sagt IBM, also bei uns bitteschön nicht mehr. Bei uns dürfen dort Daten und Programme, das heißt alles, was da eben mit Office zusammen ist, nur noch in offenen Formaten, im ODF, gespeichert werden. So, und das ist ja recht bösartig, denn die ganzen Microsoft-Verwender, Benutzer, die mit Office arbeiten von Microsoft, können diese Formate lesen, aber nicht schreiben.
Ja.
So, und das ist natürlich ein offener Affront, und da wird man mal sehen, was dabei herauskommt.
Ja, die sind auch ein bisschen selbst dran schuld auch, denn diese X-Version, die jetzt das neue Word schreibt, konnte ich nicht lesen, und ich musste da ein Plugin mir holen, 29 Megabyte, dass ich so ein bisschen Text lesen konnte mit meiner alten Version von Word. Die sind selbst dran schuld, dass man das nicht mehr will.
Ja, also ich habe das neue OpenOffice. Erst habe ich mir auch einen Steckrein dafür geholt, das war aber sehr, sehr klein. Und jetzt in der nächsten Update von OpenOffice kann ich diese Formate lesen und schreiben ohne irgendein Problem. Nur jetzt wird Microsoft wahrscheinlich erstmalig damit konfrontiert, dass Geschäftskorrespondenz mit ihrer eigenen Software nicht mehr
kompatibel ist,
nicht mehr geschrieben werden kann. Die Welt ändert sich, es wird für alle härter, auch für solche Giganten wie Microsoft. Man sieht, es gibt also andere, die sich nicht daran stören, dass hier ein Weltstandard geschaffen wurde, sondern die wollen einen eigenen Standard durchsetzen.
Das finde ich hart. Bin ich mal gespannt, wie das so ausgeht. Auf jeden Fall, wir sind weiterhin kompatibel mit unseren Daumen. Einer geht nach oben, der rechte bei mir.
Bei mir geht auch ein rechter Daumen nach hoch oben, denn es ist mir alles recht, wenn der Daumen oben ist.
Und ein E-Büb, soll es mal von mir kommen?
Dann brauche ich es ja nicht mehr zu sagen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dann muss ich auch noch Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi sagen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.